Hallo und herzlich willkommen bei Roh und Ehrlich, deinem Podcast für wahre Lebensgeschichten, die dich inspirieren sollen, deinen eigenen Weg zu gehen und dein Traumleben wirklich zu leben. Wir schauen uns hier gemeinsam die Muster an, die uns oft davon abhalten, wirklich für uns loszugehen, auf einer körperlichen Ebene, seelischen Ebene und geistigen Ebene. Mein Name ist Julia und ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Hallo, hallo zu einer neuen Folge von Roh und Ehrlich. Und in dieser Folge soll es darum gehen, Therapie oder Coaching und was es für nachhaltige Veränderung wirklich braucht. Und vorab will ich sagen, dass das keine individuelle Empfehlung ist, was ich hier sage, sondern einfach meine persönliche Erfahrung in der Rolle als Julia. Und ich war auf beiden Seiten, also ich habe sowohl Therapie gegeben als auch Coachings und habe auch beides genommen. Also bin zur Therapie gegangen, habe auch selbst Coachings genommen oder mache ich ja auch immer wieder. Und genau, das ist mir ganz wichtig zu sagen. Und zuerst mag ich mit Therapie beginnen. Also Vorteile von Therapie. Ein riesiger Vorteil von Therapie ist, dass sie von der Krankenkasse in der Regel übernommen wird. Ja, also wenn du gesetzlich versichert bist oder auch wenn du privat versichert bist, ist das ja in den meisten Fällen der Fall, dass die Therapie übernommen wird. Und das kann für viele Menschen ein riesiger Vorteil sein. Und Klammer auf, es kann aber auch für einige Menschen ein Nachteil sein. Und dazu kommen wir später noch, ja, also was es für nachhaltige Veränderungen wirklich braucht. Aber was es vor allem braucht, ist eine Veränderungsmotivation. Und manchmal ist es so, dass unsere Psychodynamik, was ist Psychodynamik? Das ist quasi, wie deine Psyche aufgestellt ist, wie deine Psyche funktioniert durch die Erfahrungen, die du mitbekommen hast, schon im Mutterleib, aber auch vor allem die Erfahrungen, die Beziehungserfahrungen, die du gemacht hast in den frühen Lebensjahren. Ist, dass es je nach Psychodynamik kann es manchmal sein, dass es dir gar nicht besser gehen darf. Ja, und dann ist zum Beispiel so ein externer Faktor wie, dass du Geld für ein Coaching bezahlst, kann dann die Veränderungsmotivation zum Beispiel erhöhen. Und manchmal ist es halt so, dass, dass dann Menschen jahrelang zur Therapie gehen und die gleichzeitig das unbewusste Muster haben, die unbewusste Blockade haben, dass es ihnen gar nicht besser gehen darf, weil wer wäre ich denn dann? Ja, also auf welche Rolle im Familiensystem müsste ich dann verzichten? Also das ist quasi der Nutzen von dem Zustand, in dem ich gerade bin. Ja, also was habe ich quasi davon? Und das ist eine Frage, die, ja, wollte ich jetzt eigentlich nicht hier direkt am Anfang reinbringen, aber jetzt sind wir halt hier gelandet. Das ist eine Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich mit Klienten arbeite oder auch vorher mit Patienten arbeite. Was hat derjenige von dieser Situation, in der er gerade ist? Und das klingt zunächst mal ein bisschen, ja, das trifft oft auf Widerstand und das kann ich gut verstehen, weil die Menschen sich oft nicht gesehen fühlen, aber es ist ja so, dass unser System Körper, Geist, Seele, wenn das Symptome hervorbringt, dann ist es so, dass die Symptome der beste Lösungsversuch sind, den das System gerade hat. Ja? Also der Lösungsversuch, das Symptom in dem Fall beispielsweise eine Erschöpfung, ja, ist die beste Lösung, dass das System gerade hat, auf das Umfeld. Welche Vorteile kann es haben, beispielsweise erschöpft zu sein? Naja, ich muss meine Wut nicht ausdrücken. Was würde passieren, wenn ich meine Wut ausdrücke, beispielsweise gegenüber meinen Eltern, gegenüber meinem Partner? Ja, es kann sein, dass der dann geht, ja, dass ich die Bindung verliere. Und es ist halt so, dass unser Nervensystem, was ja maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie es uns geht, in welchem Zustand wir uns befinden. Unser Nervensystem ist nicht dafür gemacht, dass es uns richtig geil geht, sondern unser Nervensystem hat dann seinen Job richtig, richtig gut gemacht, wenn wir überleben. Ja? Und was ist denn sicherer? mitzuschwimmen und einfach in dem zu bleiben, wie ich gerade bin und zu überleben oder mich zu exponieren und vielleicht Dinge zu ändern. Ja, also beispielsweise Sichtbarkeit, wie ich das jetzt gemacht habe auf Instagram oder jetzt auch hier gerade mit dem Podcast, das ist was ein Nervensystem erstmal halten können muss und das ist nicht easy. Ja, je nachdem, wo wir herkommen, je nachdem, auch welche Erfahrungen wir gemacht haben. Und das Spannende ist ja, dass Kinder, ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast, aber Kinder lieben das in der Regel ja. Ja, die lieben das, sich einfach zu zeigen und zu spielen. Und dann haben sie einen Tanz einstudiert und wollen den vorführen. Und ja, guck mal. Und ja, das finde ich einfach immer so schön, das dann zu beobachten. Und ich würde mir echt wünschen, dass wir da auch nochmal mehr hinkommen. Ja, auf jeden Fall, das ist der erste Punkt. Ja, also darf es mir überhaupt besser gehen? Und ein riesiger Vorteil ist natürlich, dass die Therapie dann von der Krankenkasse übernommen wird. Und ich wollte gerade sagen, dass es sicher ist, dass du einen Platz bekommst. Das ist ja nicht mehr so oder vor allem in den letzten Jahren nicht so, aber nach einer gewissen Wartezeit schon, ja. Und was für mich auch auf jeden Fall ein riesiger Vorteil von Therapie ist, ist, dass es die überhaupt gibt. Ja. Also, dass es quasi Institutionen und Regelungen gibt, dass es sowas überhaupt gibt. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Und gleichzeitig, ja, kann man auch da oder finde ich es immer wichtig zu hinterfragen, was ist die Intention des Systems, in dem etwas angeboten wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine psychosomatische Reha mache, dann ist das Ziel dieser Reha, dass ich wieder arbeitsfähig werde. Warum ist das wichtig? Naja, damit ich quasi wieder arbeiten gehen kann und dem Arbeitnehmer wieder zur Verfügung stehe, weiter in die Rentenkasse einzahle etc. pp. Ja, aber der Auftrag dieser Reha ist dann nicht, dass es mir tipptopp geht. Und natürlich muss es mir besser gehen, damit ich wieder arbeiten gehen kann. Klar, aber es geht ja nicht darum, dass ich erfüllt bin. Genau. Und für mich ist ein weiterer Vorteil von Therapie auf jeden Fall auch die Möglichkeit über einen längeren Zeitraum mit einer wirklich komplett neutralen Person in einem geschützten Rahmen, die Distanz hält und nichts von sich einbringt oder nur ganz wenig, da wirklich eine neue Beziehungserfahrung zu machen. Und je nachdem, aus welchen, ja, wie unsere Kindheit war, je nachdem, aus welchen Verhältnissen wir da kommen, kann das einfach total heilsam sein, dass das quasi so ein ganz neuer Ort ist, den ich mir jetzt auch nicht zu 100% ausgesucht habe. Also natürlich kann ich gucken, nach den ersten Terminen will ich da bleiben, fühle ich mich mit dem Therapeuten wohl oder nicht, da sage ich auch später nochmal was dazu. Aber es kann trotzdem gut sein, dass es, ja, dass wir da einfach zufällig, in Anführungsstrichen, weil in meiner Welt gibt es keine Zufälle, dass wir da zufällig so reinkommen. Genau. Und was halt auch so ist, wenn wir uns jetzt gerade so das klinische Setting auch anschauen, also Psychiatrie vielleicht auch, aber vor allem auch psychosomatische Kliniken, Reha-Kliniken, dann ist es natürlich so, dass diese Kliniken, wenn sie gut geführt sind und die richtige Intention haben, also es kommt ja in meiner Welt ganz viel darauf an, wie ist der Mensch, der in diesem System steht oder hinter diesem System steht? Damit steht und fällt in meinen Augen alles. Aber ein riesiger Vorteil von Therapie kann zum Beispiel auch sein, dass über Wochen oder Monate, manche Patienten sind ja dann auch monatelang in Kliniken, dass dort quasi eine Situation hergestellt wird damit, dass sie dort monatelang sein können, Tag und Nacht, dass sie dort erstmals etwas erleben, was sie noch nie erlebt haben. Und das kann super heilsam sein. Nämlich, dass es über längeren Zeitraum einen Raum gibt, wo sie willkommen sind, wo sie gesehen sind, wo sie versorgt werden, wo Stabilität herrscht und wo es ganz klare Regeln gibt, die ihnen einen Rahmen geben, der ganz wichtig ist. Das ist für mich auch ein riesiger Vorteil. Und das ist was, was in meinen Augen durch ein Coaching halt kaum abzudecken ist. Und ich glaube, je nachdem, in welchem Zustand wir uns befinden, ist es auch ganz klar, dass Therapie da einfach von Vorteil sein kann. Gleichzeitig habe ich viele Menschen bei mir in der Begleitung, also im Coaching oder auch im Mentoring, die jahrelang Therapie gemacht haben und ja, wo einfach die Erfolge ausgeblieben sind. Und das ist was, worüber ich jetzt gerne ein bisschen auch sprechen möchte, was da mögliche Gründe dafür sein können. Und natürlich ist das im Einzelfall immer unterschiedlich, aber in meinen Augen und auch aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich habe ja beides halt von beiden Seiten auch erlebt. Und der Vorteil war für mich ganz stark im Coaching, dass der Körper mit einbezogen wird. Oder zumindest in dem Coaching, in dem ich eben war. Oder in dem Raum, in dem ich mich da halt begeben habe. Und natürlich gibt es auch Therapieformen, wo der Körper mit einbezogen wird, das ist ganz klar. Aber im Coaching-Rahmen ist das ja alles ein bisschen freier, zumindest wenn ich jetzt von der Psychotherapie ausgehe und nicht von anderen Körpertherapien oder so. Und das Ding ist, 90-95% ist unbewusst und unser Körper erinnert sich an alles. Unbewusst an alles, bewusst sind uns davon 5-10%, ungefähr aktuelle Studienlage halt. Und beim Coaching ist es halt so, und gerade wenn ich jetzt an die Breathwork-Sessions denke, die ich gebe, oder die Reise in die Bilder der Seele, also die Intensivbegleitungen, da geht's eigentlich hauptsächlich darum zu gucken, naja, okay, aber was ist denn mit dem Körper? Und damit wirklich kleinschrittig zu arbeiten, ja, weil der Kopf kann ganz viel sagen, aber wenn der Körper die 90-95% was anderes zu sagen hat, dann ist es vielleicht wichtig, dort auch hinzugucken. Und das ist halt was, was in meiner Welt und in meiner Wahrnehmung in vielen Therapien einfach zu kurz kommt. Ja, da wird viel geredet, viel analysiert, viel verstanden, und das ist auch super wichtig und kann richtig hilfreich sein, so die eigenen Muster zu verstehen. Und in meinen Augen ist es aber erst dann nachhaltig und es kommt richtig was in Gang, wenn ich nicht nur verstehe und nicht nur analysieren kann und nicht nur auf die Metaebene gehen kann, sondern wenn ich mich vor allem, wenn ich die Erfahrung mache, dass ich A, gehalten werde in dem, was da los ist in mir, in meinem Schmerz, in meiner Trauer, in meiner Wut, und vor allem aber auch, dass ich merke, dass sich das verändert, wenn das da sein darf. Ja, also ich habe immer so ein Bild, dass Gefühle eigentlich sind wie Wellen, und wenn wir diese Welle surfen, ja, die endet ja auch irgendwann und dann ist es okay und dann ist es durchgefühlt, ja. Und natürlich geht es jetzt nicht darum, mache ich vielleicht mal eine extra Folge dazu, zu den Emotionen, natürlich geht es nicht darum, immer alles zu fühlen, weil wo kämen wir dahin, ne? Das funktioniert auch gar nicht, aber ganz oft ist es so, dass bei vielen Menschen einfach richtig viele Emotionen unterdrückt sind, und die dann erstmal zu spüren, sich wieder zu spüren, den Körper wieder zu spüren, statt ständig nur diese Stimme im Kopf, von der wir dann denken, dass sie die eigene Stimme ist, dabei ist das nur eine Stimme von vielen anderen. Und Klammer auf, das Herzstück in meiner Welt von Therapie und Coaching ist, neue Stimmen entstehen zu lassen, die wohlwollend sind im Kopf, ja. Ja, das ist für mich so die Hauptmaßgabe. Ja, also wie fühlt sich's an im Körper? Kann ich das ein Stück weit mehr da sein lassen, sodass die Emotion oder die Ladung, die in dieser Emotion steckt, die Intensität, sodass die einfach ein Stück weit wie wieder frei fließen kann und sich öffnen kann? Und das ist halt das, was ich glaube, was in vielen Therapien zu kurz kommt, und ich glaube, das kommt unter anderem zu kurz, weil viele das gar nicht wissen, dass es eigentlich darum geht, und natürlich, weil viele Raumhalter, viele Therapeuten ja, da natürlich auch sich die eigenen Themen angucken müssten, ja, weil ich kann mit meinen Klienten, mit meinen Patienten, mit meinen Coaches, ich kann nur so tief gehen, wie ich selbst gehen kann und wie ich mich selbst halten kann, ja. Und was dann halt manchmal passiert, weil, das habe ich ja schon mal, glaube ich, in der ersten Podcast-Folge geteilt, Die Menge an Selbsterfahrung, die ein Psychotherapeut machen muss, ist, wenn je nachdem, welches Verfahren er wählt und je nachdem, wann er quasi seine Therapeutenausbildung gemacht hat, kann sehr gering sein. Also man kann da durchaus durchkommen durch die Therapeutenausbildung, ohne jetzt sich wirklich seinen Shit angeguckt zu haben. Und in meinen Augen steht und fällt das Ganze damit, oder der Raum und die Veränderung, die möglich ist, steht und fällt damit, wie sehr der Therapeut, der Raumhalter, willens ist, seine eigenen Themen anzuschauen. Ja, auch das ist wieder was, wo ich mich vielleicht unbeliebt mache, aber ja, das ist meine Erfahrung. Und ich habe schon auch gemerkt, je mehr Schattenarbeit ich gemacht habe, je mehr ich da an die Bilder meiner Seele selbst auch gereist bin, je klarer ich wurde mit meinen eigenen Themen, desto besser kann ich Raum halten für andere. Ja, weil ich ganz klar weiß, wenn ein Klient oder Patient früher dann was gesagt hat, habe ich halt eher gemerkt, okay, hier regt sich gerade was in meinem Körper. Irgendwie werde ich gerade ganz nervös und habe dann gemerkt, ach scheiße, ich werde gerade wütend, da geht ein eigenes Thema an. Ja, und das ist ja quasi so die Kunst auch im Raum halten. Mache ich auch noch eine neue Podcast-Folge drüber, aber die Kunst im Raum halten ist für mich, dass der Therapeut, der Coach, wie auch immer, ist quasi wie das Gefäß und dass der gut darin sein muss zu gucken, geht gerade mein eigenes an oder nutze ich mein Gefäß gerade, um etwas quasi zu spüren, was mein Gegenüber eigentlich gerade erlebt, sodass ich es zurückspiegeln kann. Ja. Genau, und das ist für mich ein riesiger Vorteil, dass der Körper einbezogen wird. Im Coaching beispielsweise. Ich meine, das kann auch in der Therapie passieren, wie gesagt, aber ja. Und oft ist es so, nächster Punkt, dass Therapie, wenn ich mir die klassische Psychotherapie anschaue und auch wie ich vorher in der Klinik gearbeitet habe oder wie ich auch vorher ambulant gearbeitet habe, teilweise bis zu 5 Patienten hintereinander. Und ich weiß, dass einige Psychotherapeuten am Tag 8 Patienten sehen. Natürlich haben die dann eine Mittagspause. Aber ja, wenn ich da heute dran denke, muss ich erstmal stramm ausatmen, weil das ist einfach eine krasse Schlagzahl. Und in meinen Augen ist es so, dass das eigentlich kaum zu machen ist. Ich kann nicht am Tag 8 Menschen Raum halten und gleichzeitig mit mir selbst verbunden sein und achtsam und aufmerksam sein. Das ist einfach eine krasse Nummer und ich glaube, ja, das ist halt, ich will nicht sagen, das ist eine Massenabfertigung, weil ich natürlich die Menschen auch nicht angreifen will, aber ich selbst bei mir merke, dass meine Begleitungen umso besser sind, je mehr Raum ich auch habe. Ja. Und es geht ja nicht darum, nur einen Klient am Tag zu haben, kann man auch wählen, ne? Ist auch okay. Aber die Frage ist ja, wirklich ehrlich mit sich zu sein, hey, welche Kapazität habe ich gerade wirklich und wie will ich arbeiten? Und je tiefer ich arbeite, je mehr es da auch vielleicht zu halten gibt auf beiden Seiten, desto mit umso weniger Menschen kann ich natürlich auch arbeiten. Und ich glaube, das ist was im Endeffekt zu Lasten auch oft an der eigenen Gesundheit der Therapeuten einfach ja sich ausschlägt, weil das man zollt halt irgendwann den Tribut dafür, ja, ständig Raum zu halten die ganze Woche für andere Menschen in der Schlagzahl. Das ist schon eine stramme Hausnummer, die in meinen Augen oft echt unterschätzt wird. Und dann gibt's ja auch noch ein Privatleben, ja. Und genau, das für mich dann wiederum auch ein Vorteil vom Coaching oder Mentoring für beide Seiten tatsächlich. Also wenn ich jetzt an meine eigenen Sessions denke, ich möchte das nicht mehr haben, 5 Patienten am Tag hintereinander. Ich merke einfach, ich mache viel bessere Arbeit, wenn das weniger Menschen sind und die Ergebnisse sind auch einfach ganz andere. Ja. Ja. Da ist ja auch wieder die Frage, naja, aber was ist denn das Ziel des Systems? Ja? Will das System, sprich Krankenkasse, dass da wirklich tiefgehende Transformationsprozesse stattfinden? Oder geht es halt darum, einfach wieder sozusagen instand zu setzen, dass der Motor läuft und der Motor kann weiter arbeiten? Ja. Dann Ein weiterer Punkt ist für mich oder ein großer Unterschied, und das knüpft so ein bisschen an das an, was ich gerade gesagt habe, ist die Art der Beziehungserfahrung. Ich habe es oft erlebt, oder was für mich super heilsam war im Vergleich zur Therapie im Coaching-Raum, dass die Person sich mir gegenüber verletzlich gezeigt hat. Das war für mich ein riesiger Gamechanger, der bei mir ganz viel angestoßen hat, weil ich dadurch mir meine eigenen, bis dahin habe ich geglaubt, Schwächen eingestehen durfte. Ja, also dadurch, dass mir gegenüber jemand saß, der gesagt hat, ey, also ich hatte die und die Krise und deswegen sitze ich überhaupt jetzt hier vor dir, und das einfach geteilt hat, war für mich so krass. Weil ich das vorher nur so erlebt hatte, dass mir Therapeuten gegenüber saßen, die ja halt weiße Wand waren, und natürlich waren die empathisch und haben mal so ein bisschen was auch aus ihrem Privatleben geteilt. Aber das war für mich der Gamechanger zu sehen, ey, da sitzt mir ein erwachsener Mensch gegenüber, der offen zugibt, dass das nicht immer alles super war. Und das ist auch eh, glaube ich, so ein gesellschaftliches Thema, was so unsere Elterngeneration, also damit meine ich so die Generation jetzt wahrscheinlich so 60 bis 80, ich beziehe mich da einfach mal jetzt auf mich, was in der ganz stark vertreten ist, dass Fehler was Schlechtes sind und man nicht zugeben darf, dass man gestruggelt hat und dass es einem irgendwie scheiße ging und dass nicht immer alles cool ist, ja. Und ich finde es einfach so geil und so heilsam, wenn da jemand mir gegenüber sitzt, der sagt, ey, guck mal, ich habe den und den Fehler gemacht. Weil das ist einfach so menschlich, weil das gibt mir selbst doch auch die Erlaubnis zu verkacken. Das gibt mir selbst doch die Erlaubnis oder den Blickwinkel, dass ich nicht falsch bin, weil ich das hab, was ich hab. Ja? Und ich glaube, ganz viele Therapeuten, die wählen ja den Therapeutenberuf, weil sie natürlich nicht nur Zucker in den Arsch geblasen bekommen haben. Ne? Also, das ist für mich ganz offensichtlich. Und ja, und ich finde es einfach so wichtig, da zu gucken, oder sich da vielleicht auch zu erlauben, da auch mehr zu teilen. Und wie war das vorher bei mir? Also ich habe das vermieden. Ich habe gedacht, das ist nicht erlaubt. Ich habe mir auch gedacht, als ich angefangen habe mit der Therapeutenausbildung, ich weiß noch, ich habe das früher geliebt, Deutschrap zu hören. Ja, natürlich ist der frauenfeindlich und kann man jetzt davon halten, was man will. Aber mich hat der sehr verbunden mit einer Zeit aus meinem Leben, aus meiner Jugend, an die ich einfach total gern zurückdenke. Und die hat mir auch immer so viel Leichtigkeit gegeben, halt Jugend, ne? Und weniger erwachsen sein, das tat einfach so gut. Und dann habe ich mir, als ich mit der Therapeutenausbildung begonnen habe, habe ich mir verboten, Bushido zu hören, weil das machen Therapeuten nicht. So, ja, und wo ich echt so gemerkt habe, dass die Kosten der Rolle, in die ich da, also die der Preis, den ich dafür bezahlt habe oder die Kosten, die es hatte, damit ich diese Rolle erfüllen konnte, waren einfach sehr groß, weil ich habe mir ganz viel nicht mehr erlaubt. Ja, und natürlich kann das für andere Menschen anders gewesen sein, aber ich teile dir einfach hier, wie es für mich war. Und ich habe halt mehr und mehr gemerkt, dass der Mensch Julia halt voll in den Hintergrund rückt. Und das hat mir, ja, hat, glaube ich, auch viel dazu beigetragen, dass die Depression dann auch wenig später ausgebrochen ist, weil ich mich dann schon gefragt habe, naja, aber was bleibt denn von mir noch übrig? Ja, wer bin ich denn dann noch, wenn ich diese Rolle nicht mehr spiele? Und um es nochmal auf den Punkt zu bringen, also das ist für mich ein entscheidender Faktor, wie verletzlich zeigt die Person sich? Und ich glaube, dass das eine Riesentür öffnet für Heilung. Und es ist aber durchaus auch so, deswegen finde ich, muss man das immer aus verschiedenen Perspektiven betrachten, dass es in manchen Therapien oder bei manchen Konstellationen super wichtig ist, dass da ein ganz neutrales Gegenüber ist. Ja, also das ist ja kein one size fits all. Es geht halt darum, bei manchen Menschen, dass man ganz neutrales, ganz weiße Wand, damit die sich halt komplett einfach ihr eigenes Bild machen können. Und es ist halt wie bei vielem, es kommt immer drauf an. Meine eigene Erfahrung ist, ich kann super gut damit, und für mich war es sehr heilsam, wenn da jemand ist, der sich verletzlich zeigt. Und ja. Und das ist für mich auch, weil da schließe ich jetzt gerade den Punkt an, was braucht es wirklich für nachhaltige Veränderung? Und was es da wirklich braucht, ist, dass du eine Person findest, bei der du dich wohlfühlst. Ja, eine Person findest, bei der es dir leicht fällt, dich zu öffnen, bei der es dir leicht fällt, Vertrauen zu fassen. Und das heißt nicht, dass das am Anfang immer schnell geht, aber du hast ein Gefühl dafür, ist das gerade eine Person, mit der das passt, oder ist das eine Person, mit der das nicht passt. Ja. Und damit meine ich auch nicht, dass diese Person, dass du alles mögen musst, was diese Person sagt, was diese Person macht, wie sich diese Person verhält. Ja, weil ganz oft ist es wichtig oder ganz oft fängt der Veränderungsprozess vor allem dann an in der Therapie oder im Coaching, wenn die Person, die uns therapiert oder die uns coacht, wenn die uns gerade nicht gefällt, weil dann kommen wir oft an die Muster, die wichtig sind, halt überschrieben zu werden. Ja, also ich sage ganz oft zu meinen Klienten, es wird der Punkt kommen, an dem du mich nicht mögen wirst und das ist okay und das sind die wichtigsten Punkte und das sind die Punkte, an denen wir genau weitergehen müssen. Weil dann in der Regel eine riesige Erkenntnis kommt. Warum ist das so? In uns werden oder kommt dann Widerstand und es kommen dann Blockaden und wir fangen dann an zu projizieren, wenn das Gegenüber eine sehr verletzliche, vielleicht auch schmerzhafte Erfahrung oder Stelle sieht oder betritt. Und dann versuchen wir uns zu schützen und lieber aus dem Kontakt zu gehen und nehmen uns so aber auch die Chance für eine korrigierende, heilsame Erfahrung. Und deswegen geht es darum, genau an der Stelle dran zu bleiben, weil dein Gegenüber will in der Regel, wenn du ihn gut ausgewählt hast, ja nicht, dass du verletzter aus der Sache rausgehst, sondern der will dir ermöglichen, dass du eine neue Erfahrung machst. Und die sind halt manchmal auch nicht nur schön. Und das ist für mich der wichtigste Punkt für nachhaltige Veränderung. Ist das eine Person, bei der du dich sicher fühlst, bei der du dich wohlfühlst, bei der du dich auch traust, vielleicht mal auch kritische Dinge anzusprechen, ja? Ich finde, das zeigt ganz oft die Qualität von einem Mentoring oder von einem Coaching oder von einer Therapie, wenn die Person kritikfähig ist. Voll wichtiger Punkt. Dann, nächster Punkt, den es für nachhaltige Veränderung wirklich braucht, ist, und da habe ich vorhin auch schon mal was dazu erzählt, ist, dass wirklich die Körperebene mit einbezogen wird. Du kannst so viel verstehen, wie du willst. Du kannst so viel analysieren, wie du willst. Wenn du das Verstandene und das Analysierte nicht in den Körper nimmst, sprich, Klammer auf, keine korrigierende Beziehungserfahrung machst, also wenn du nicht die Erfahrung machst, dass es sicher ist, dich mit deinen Gefühlen, mit den Dingen, mit den Aspekten, mit den Gedanken, mit den Taten, was auch immer, dich zu zeigen, für die du dich eigentlich schämst, dann ist diese nachhaltige Veränderung nicht möglich. Und ja, du tust dir selbst einen Gefallen, wenn du dir direkt jemanden suchst, der diese Ebenen alle mit einbezieht. Das ist in meiner Welt eine Abkürzung, und das ist auch in meinen Augen der Grund, warum Klienten, wenn die zu mir kommen, innerhalb von einem halben Jahr so große Sprünge machen, ja, weil wir die Körperebene mit einbeziehen, weil die auch verstehen, was wir machen und weil wir natürlich auch, und das braucht es auch für nachhaltige Veränderungen, weil wir in ihrem Toleranzfenster bleiben, weitestgehend. Was heißt das? Ich habe ja zu Anfang der Folge schon gesagt, dass dein Zustand maßgeblich davon abhängt, in welchem Zustand sich dein Nervensystem befindet. Ja? Und du kannst dir das vorstellen, dein Nervensystem, ich erkläre das ja immer so mit grün, gelb, rot. Ja? Der Zustand in grün ist, oh ja, alles super, ich habe Ideen, ich fühle mich sicher, ich mache Dinge, so. Dann gelb, das ist eher so Fight-and-Flight-Energy, zum Beispiel in Beziehungen, ich verteidige mich direkt, wenn was kommt, ich gehe in Distanz, ich gehe in Rückzug oder ne, habe halt Bock zu streiten. Und Rot ist Freeze. Ja, also das ist so der Zustand, wo wir auf der Couch liegen, im Bett liegen, keine Energie mehr haben, nichts mehr geht. Und es ist quasi wichtig, in der Begleitung, in der Therapie, im Coaching, mit dem Klienten nicht ständig in Rot unterwegs zu sein, weil in Rot ist keine Veränderung möglich. Veränderung ist möglich, vor allem in Grün. Ja, deswegen ist das Hauptziel und das ist das, du bist in Grün, wenn du dich sicher fühlst bei demjenigen, wenn du vertraust, dann fällt es dir leichter, in Grün zu sein. Und dort beginnt die Veränderung. Ja, und das ist auch der Zustand, in dem es dir besser geht, wenn du mehr Zeit deines Lebens in Grün verbringst. Ja, das ist quasi das oberste Ziel von all dem. Und dann kannst du zum Beispiel auch spüren, was ist deine Seelenaufgabe. Aber das ist jetzt auch nochmal eine andere Sache. Und die Veränderung beginnt in Grün, beziehungsweise ist auch möglich noch in ein bisschen Gelb. Ja, und das ist wichtig, dass dein Raumhalter, dein Therapeut, dein Coach, dein Mentor, was auch immer, dass der das im Blick hat und dass der da ein Verständnis dafür hat. Ja, wo befindest du dich gerade? Geht da noch was? Oder ist es wichtig, eher gerade einen Schritt zurückzugehen? Und wir in unserer Leistungsgesellschaft kennen das oft, dass und noch eins drauf und noch eins drauf und noch weiter und wir wollen mehr, mehr, mehr. Dabei ist es ganz oft eine riesige Veränderung, wenn jemand mal einen Schritt zurückgeht und weniger macht. Es ist oftmals tricky, wenn wir mal Pause machen, weil das wiederum auch nicht sicher ist, weil es ja das Normal ist, ständig im Tun zu sein. Ja? Das heißt, es ist wichtig zu gucken, okay, wo steht der Klient gerade und was braucht der, also das Individuelle einfach. Ja? Also Nervensystemzustand spielt eine riesige Rolle, wie ist der Körper da, wie spürt die Person die Verbindung zum Körper und das ist quasi super wichtig für nachhaltige Veränderung, die Verbindung zum Körper zu stärken und wirklich zu gucken, wo fühle ich mich sicher und wie kann ich diese Phasen ausbauen? Ja, wie kann ich mich nähren auf unterschiedlichen Ebenen? Und last but not least, was für nachhaltige Veränderung wichtig ist, ist eine Veränderungsmotivation. Und ich weiß, man sollte meinen, dass das doch selbstverständlich ist, dass wenn jemand ein Coaching bucht oder zur Therapie geht, dass es da eine Veränderungsmotivation gibt. Aber es gibt Menschen, die gehen zum Coaching oder zur Therapie, weil sie unbewusst beweisen wollen, dass ihnen eh nichts hilft. Das heißt, es ist wichtig zu schauen, gibt es eine wahrhaftige Veränderungsmotivation oder darf sich wirklich nichts ändern. Deswegen ist eine Sache neben der Veränderungsmotivation wichtig oder eine Sache, die zu Veränderungsmotivation führen kann, ist, dass wirklich Leidensdruck da ist. Und das klingt vielleicht ein bisschen martialisch, aber wir Menschen funktionieren leider so, dass wir erst anfangen, etwas zu verändern, wenn der Leidensdruck groß wird oder größer wird, sodass es quasi einfach nicht mehr geht. Dazu kann zum Beispiel auch gehören, wie ich die Veränderungsmotivation unter anderem auch erhöhe, ist, wenn ich selbst Ressourcen dafür investiere, also nicht nur die Ressource Zeit, indem ich mich damit befasse, mir freinehme, dorthin gehe, sondern auch als Ressource Geld. Ja, das heißt, wenn ich Geld für etwas ausgebe, ist es in der Regel so oder eher so, dass auch die Veränderungsmotivation gegeben ist, beziehungsweise dass ich eher bereit bin, die Schritte zu gehen, die nötig sind, damit die Veränderung wirklich ins Leben kommt. Yes. Ah, what a journey. Ich finde es geil, was sich da jetzt während meines Sprechen für neue Ideen für Folgen aufgetan haben. Oder Ideen für Folgen aufgetan haben. Und ja, schreib mir super gerne, was davon wie in dir nachgewirkt hat. Hinterlass mir einen Kommentar. Abonniere den Podcast auch gerne bei Spotify oder auch auf Apple Podcasts, auf YouTube. Und ja, wenn du Lust hast, deine Themen anzugehen, dann kannst du dich entweder im Bewerbungsformular eintragen, was in den Shownotes verlinkt ist, oder Du gehst direkt den nächsten Schritt in der Gruppe und kommst zu Cycle Breaker, zu meinem Gruppenformat, wo wir gemeinsam in die Bilder der Seele reisen. Und ja, warum Gruppe? Also ich würde jedem Menschen empfehlen, Gruppe zu machen, weil die Gruppe einfach so viel mehr Potenz hat als 1:1. Weil du kannst dir vorstellen, ich kann dir ein Spiegel sein. Und das kann dazu führen, dass du Heilung erfährst. Aber stell dir vor, da sitzen 10 Menschen mit dir im Raum, die Spiegel sein können. Und ja, ich weiß, dass das zuerst mal Angst machen kann, dass das mehr Menschen sind. Aber je mehr Menschen, desto größer auch das Potenzial. Ja, eine Stimme in dir sagt vielleicht gerade auch verletzt zu werden. Und gleichzeitig ist es so, wenn der Raum gut gehalten ist, und das ist er bei mir, sehr gut gehalten, ist wirklich eine riesige Chance auf Heilung und beziehungsweise darauf, dass dir wirklich besser geht, weil du versteckst dich ja nicht, weil es dir Spaß macht, sondern du versteckst dich, weil oder zeigst dich nicht ganz in Beziehungen, in der Arbeit, auf Instagram, vielleicht bist du Coach, vielleicht bist du Mama, vielleicht bist du Papa, vielleicht auch irgendwas anderes, aber du versteckst dich ja, weil du Angst hast und weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Und das können wir überschreiben. Wir können das so überschreiben, dass es sich für dich wieder sicher anfühlt, du zu sein, auch in deinem Körper, und dass du ja unerschütterliches Selbstvertrauen hast. Weil die einzige Person, mit der du dich wirklich sicher fühlen musst und der du wirklich vertrauen darfst, bist du selbst. Und ich weiß, das hört sich cheesy an, aber stell dir vor, dass du die Erfahrung machst, dass du mit dir fein bist, egal was du machst. Ja, dass du immer dich hast, weil du dir vertraust. Und das ist eine Erfahrung, die ich jedem Menschen wünsche. Und ich bin mir sicher, dass wenn es mehr Menschen gibt, die sich so sicher mit sich fühlen, dass es auch weniger Leid gibt auf der Welt, weil verletzte Menschen verletzen Menschen, und ja, Menschen, denen es gut geht, helfen anderen Menschen dabei, dass es ihnen gut geht, und die projizieren einfach weniger den eigenen Shit auf andere. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich finde es wunderschön, dass du hier bist. Ich finde es geil, dass du mir gelauscht hast. Und wenn du Ideen hast für neue Podcast-Folgen, für das, was dich interessieren wird, schreib mir gerne. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Tschüss!